erste Mal, wie du beschrieben hast, Arthur, dass das Volk Israel gefordert ist, selber zu kämpfen. Und es gab andere Kämpfe. Kämpfe, in denen es ausgereicht hat, dass Mose das Kommando an Josua gibt oder an Kaleb und selbst im Lager geblieben ist. Aber nicht bei diesem Kampf. Irgendetwas war anders. Und ich würde gern diese Begebenheit aus 2. Mose ab Vers 17 lesen. 2. Mose, Kapitel 17 ab Vers 8. Die Amalekiter zogen heran und kämpften in Rephidim gegen Israel. Mose sagte zu Josua: Wähle Männer aus und zieh in den Kampf gegen die Amalekiter. Morgen will ich mich oben auf den Hügel stellen mit dem Stab Gottes in der Hand. Josua tat, wie Mose zu ihm gesagt hatte, und kämpfte gegen die Amalekiter. Aber Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose die Hand hochhielt, war Israel stärker. Sobald er aber die Hand sinken ließ, waren die Amalekiter stärker. Als Mose die Hände schwer wurden, holten Aaron und Hur einen Stein herbei, den legten sie unter ihn, sodass Mose sich setzen konnte. Aaron und Hur stützten seine Hände, der eine rechts, der andere links. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Josua besiegte die Amalekiter und der Kriegsvolk mit scharfem Schwert. Danach sagte der Herr zu Mose: Schreibe das in ein Buch, damit man sich daran erinnert, und ließ es Josua vor. Denn ich werde die Erinnerung an die Amalekiter auslöschen unter dem Himmel. Da baute Mose einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Feldzeichen. Da baute Mose einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Feldzeichen. Er nannte ihn so, weil er gesagt hatte: Ergreift das Feldzeichen des Herrn. Vielleicht eine Einschränkung vorab. Ich glaube nicht, dass dieser Akt des Hochhebens der Hände von Mose irgendeine Kraft oder eine Wirkung an sich selber hatte. Ich glaube auch nicht, dass es irgendein psychologischer Mechanismus war, der oft beschrieben wird, wenn es so in dieser Begebenheit geht, dass solange die Soldaten Mose auf dem Hügel mit erhobenen Händen gesehen haben, dass sie motiviert waren und gekämpft haben, und sobald die Hände von Mose gesunken sind, dass dann ihre Motivation verflogen ist und so die Amalekiter vordringen konnten. Das glaube ich nicht. Das muss etwas anders sein. Und ich finde, das wird vor allem deutlich in diesem 15. Vers, einer der Namen des Herrn unseres Gottes. Da baute Mose einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Feldzeichen. Der Herr ist mein Feldzeichen. Einer der Namen unseres Gottes. Das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Gott offenbart sich immer wieder durch seine Namen, die uns eine Perspektive, einen Blick auf Aspekte seines Charakters offenbaren, auf einen Aspekt seines Wesens, dass er für uns sein möchte. Und hier heißt es: Der Herr ist mein Feldzeichen. Was ist ein Feldzeichen? Manche von euch wissen das vielleicht, die Feldzeichen, die spielen eigentlich bis heute noch in den Armeen eine große Rolle. Früher in den Armeen der Antike noch viel mehr. Ein Feldzeichen war sowas wie eine Fahne, ein weithin sichtbares Signal. Jede Einheit hatte ihr Feldzeichen. Ihr erinnert euch vielleicht an aus dem Film die Feldzeichen der Römer. Und das war etwas ganz Wichtiges, dieses Feldzeichen, hat den Soldaten gesagt, hey, sind wir. Das hat dem Soldaten, der gekämpft hat, in der Hitze der Schlacht, hat ihm gezeigt, zu wem er gehört. Dieses Feldzeichen wurde immer ganz vorne mitgetragen, sodass sich die Soldaten orientieren konnten. Sie wussten, für wen sie kämpfen. Sie wussten, zu wem sie gehören. Und dieses Feldzeichen stand für das, wofür die Soldaten gekämpft haben. Dieses Feldzeichen hat auch den Soldaten Orientierung gegeben. In der Hitze des Gefechts, wenn Verwirrung da war, wenn Bedrängnis da war, konnten sie sich immer an diesem Feldzeichen orientieren und sich immer wieder in ihre Reihe stellen, orientieren, zurückgehen, um dann von neuem loszugehen. Und hier heißt es dann, der Herr ist mein Feldzeichen. Und deshalb glaube ich, passt das nicht, dass es einfach nur so ein psychologischer Effekt war. Ah, gut, Mose mit erhobenen Händen und jetzt waren die Soldaten motiviert. Das passt nicht. Hier geht es um mehr. Wenn hier davon die Rede ist, dass der Herr selber das Feldzeichen in dieser damaligen Situation der Soldaten war, des Volkes Israel in ihrem Kampf, dann spricht das davon, dass Gott selber in diesen Kampf hinein gewirkt hat. Wann brauchen du und ich ein Feldzeichen? Und ich glaube, da muss man nicht weit gehen, um zu verstehen, wann es sind die Phasen, in denen wir bedrängt werden, in denen wir unter Druck stehen, in denen wir unsere Kämpfe haben. Unser Amalek. Und ich denke, jeder von uns kann eine ganz persönliche Geschichte seines persönlichen Amaleks erzählen. Wir denken da vielleicht an Petrus, der wirklich diesen Schritt wagt, im Blick auf sein Feldzeichen Jesus, im Sturm aus dem Wasser steigt und die Erfahrung macht, auf dem Wasser zu gehen. Ja, diese Tatsache, dass er auf sein Feldzeichen Jesus schaut, trägt ihn auf dem Wasser. Aber dann wendet er seinen Blick doch von Jesus und er sieht den Sturm, der die ganze Zeit schon da war, und er fängt an zu sinken. Nochmal Vers 11. Solange Mose die Hand hochhielt, war Israel stärker. Sobald aber Mose die Hände sinken ließ, waren die Amalekiter stärker. Was hat Mose gemacht, während seine Arme erhoben waren? Ganz sicher nicht mit Aaron und Hur geplaudert. Vielleicht Strategien über die Schlacht, wie man sinnvoll vorgehen könnte. Nein, Mose hat in dieser Situation gebetet. Die erhobenen Hände sind ein Symbol für das Gebet. Und in dieser Zeit des Kampfes war für Mose gleichzeitig eine Zeit der besonderen Nähe zu seinem Gott. Für was hat er wohl gebetet? Er suchte die Nähe einmal und die Verbundenheit mit seinem Gott angesichts der Bedrängnis, der er gegenüberstand. Und ich denke, er hat Fürbitte geleistet. Er hat für die jungen Männer gebetet, die vor seinen Augen verbluten. Und ich glaube, dass auch Mose, dieser Mann, von dem wir lesen, dass er der sanftmütigste Mensch war, der zu seiner Zeit gebetet hat, dass er auch für die Soldaten der Amalekiter gebetet hat. Dass er sie Gott anbefohlen hat. Diese Gebrochenheit des Lebens in so radikaler Weise erfahren haben, die da vor ihm lagen mit aufgeschlitzten Bäuchen und die in Todesangst nach ihren Mamas geschrien haben. Mose hat gebetet für diese ganze Situation. Und diese Zeit der besonderen Nähe und die Gemeinschaft, die Mose mit seinem Gott hat, das ist der Kanal, der die Präsenz, die Gegenwart Gottes auf das Schlachtfeld wirkt. Und Gott wirkt dann direkt auf dem Schlachtfeld so in so unmittelbarer Weise, dass die Amalekiter zurückweichen müssen. Solange Mose betet, muss Amalek zurückweichen. Wenn er aufhört zu beten, kann sich Amalek wieder ausbreiten. Und hey, das fordert mich heraus, das fordert mich persönlich heraus, mich selber zu fragen, welche Bedeutung das Gebet in meinem Leben hat. Welche Rolle spielt das für dich und für mich, diesen Aspekt des Charakters Gottes in Anspruch zu nehmen, in unser tägliches Leben mit einzubeziehen, dass er unser Feldzeichen ist. Wenn es einen lebendigen Gott gibt, und davon sind wir zutiefst überzeugt, das erfahren wir, das wissen wir, aber dann ist auch klar, dass dieser lebendige Gott präsent, gegenwärtig ist in meinem täglichen Leben, in den Situationen, durch die wir gehen, die wir durchlaufen, in denen du und ich stehen. Und wenn er präsent ist, wenn er da ist, dann sorgt er sich auch um dich, um die Menschen, die du liebst, in diesen Situationen, die dir vor die Füße gelegt sind. Und das fordert mich dann heraus, das fordert uns heraus, wie reagieren wir, wenn wir bedrängt werden, wenn wir angefochten werden, wenn wir Situationen oder Dingen gegenüberstehen, die von außen auf uns einprasseln oder von innen uns die Ruhe rauben. Und das können so unterschiedlichste Situationen sein. Situationen im Leben von Menschen, die wir lieben, die manchmal so erdrückend sind. Und wir merken, hey, diese ganze Geschichte, die ist zu groß für mich. Wie reagiere ich dann? Verfalle ich in Aktionismus? Versuche ich alles selber zu regeln? Werde ich panisch oder mutlos? Oder treffe ich diese Entscheidung, hinter mein Feldzeichen zurückzutreten und auf Jesus zu schauen und auf all das, was er für mich sein möchte, was er für mich geworden ist? Und der Kanal, durch den ich das mache, ist das Gebet. Das Suchen der Nähe meines Gottes, ich gehe in Gemeinschaft mit ihm und das trägt seine Präsenz in die Situation, der ich gegenüberstehe. Durch das Gebet trage ich seine Gegenwart in die Situation, denen ich gegenüberstehe. Und das finde ich zutiefst ermutigend. Ist Mose in jeder Minute seines Lebens mit erhobenen Händen umgelaufen? Nein. Hat Gott das in jeder Schlacht und in jedem Kampf von ihm verlangt? Auch nicht. Es gab tatsächlich, wie ich es am Anfang beschrieben habe, Kämpfe, die das Volk Israel kämpfen musste, da hat es ausgereicht, dass er den Auftrag an Josua oder Kaleb gegeben hat. Und er selber konnte im Lager bleiben, aber eben nicht in diesem Kampf, in dem die besondere Nähe zu Gott wichtig war. In dem sein Gebet für das Volk, für die Situation eine Voraussetzung war, dass Amalek zurückgedrängt wurde. Und diese Erfahrung, die haben, denke ich, viele von uns gemacht, dass wir immer wieder in Situationen kommen, in Phasen unseres Lebens, in denen wir Dingen gegenüberstehen und wo wir dann merken, dass das Einzige, was zählt noch, die besondere Nähe zu unserem Gott ist. Dass das der wichtigste Faktor ist, durch den nochmals Gottes Gegenwart in die Situation hineingetragen wird, der ich gegenüberstehe. Und wenn du und ich aufhören zu beten, was passiert dann? Dann wird sich Amalek, dein persönliches Amalek, entfalten. Es wird Raum einnehmen, es wird deine Gedanken und Handlungsmuster beherrschen. Und gleichzeitig ist uns auch bewusst, dass wir durch dieses Gebet gestalten. Wir gestalten das Leben anderer Menschen, wir gestalten unser Leben durch das Gebet, einzig und allein dadurch, dass wir Gott mit in diese Situation hineinnehmen. Und es gibt eine besondere Begebenheit, die Jesus nochmal, die genau auch diesen Zusammenhang erklärt, auch diese Situation, in der Mose steht und hier wirklich so unmittelbar gefordert wird, für die Schlacht, für den Kampf, in dem sie gerade stehen, zu beten. Und du kennst vielleicht diese Begebenheit aus Markus 9, ab Vers 14. Da wird Jesus gerufen und er begegnet einem verzweifelten Vater, der ihn bittet, seinen Jungen, sein Kind zu heilen. Und in dieser Situation steht Jesus, dieser Vater, der wendet sich eigentlich zuerst an die Jünger von Jesus und bittet sie darum, den Jungen zu heilen. Für die Jünger selber an sich war das eine vertraute Situation. Warum? Jesus hat sie kurz vorher ausgesendet, um das Evangelium zu predigen und Menschen zu heilen. Und die Jünger machen die Erfahrung, dass sie Dämonen austreiben können und das Leben von Menschen wieder heilen und herstellen können. Und dann stehen wir vor dieser Begebenheit aus Markus 9, Abvers 14. Sie brachten den Jungen zu Jesus. Sobald der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen hin und her. Er fiel zu Boden und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. Da fragte Jesus den Vater, wie lange hat er das schon? Er antwortete, von klein auf. Der böse Geist hat ihn auch schon oft ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Herr, wenn du kannst, dann hilf uns. Hab doch Mitleid mit uns. Jesus sagte zu ihm, was heißt hier, wenn du kannst? Alles ist möglich für den, der glaubt. Da schrie der Vater des Jungen auf, ich glaube ja und brauche doch, dass du mir in meinem Unglauben hilfst. Und dann kommen immer mehr Menschen zusammen und Jesus heilt diesen Jungen. Aber das stellt dann die Jünger vor der Frage, hey, warum konnten wir das nicht? Und sie haben tatsächlich den Mut dann, als sie wieder allein sind mit Jesus, ihn zu fragen und sagen dann ab Vers 21, Herr, 26, Herr, warum konnten wir den bösen Geist nicht austreiben? Also nochmals, das war eigentlich für die Jünger nichts Neues. Die standen schon in ähnlichen Situationen, in der sie das gekonnt haben. Aber dieses Mal hat es nicht funktioniert. Und dann antwortete ihnen Jesus Folgendes. Er antwortete, solche bösen Geister können nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Diese Art von böser Geister kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Mose betet für das Volk und dieses Gebet führt dazu, dass die Feinde des Volkes Israel zurückweichen müssen. Gebet und Fasten, vielleicht zwei Gedanken zum Fasten, zum Gebet und Fasten. Einmal, und ich denke, das ist auch gut nachvollziehbar, das Gebet und das Fasten als Ritual haben für sich selber überhaupt keine Bedeutung. Fasten kann man aus unterschiedlichsten Gründen, und das ist gut und medizinisch bewiesen, aber geistlich gesehen, allein dieser Akt des Fastens selber ist eine Aktion, eine menschliche Handlung. Was ist die Funktion des Fastens? Du verzichtest auf etwas, und dieser Verzicht ist dann ein Werkzeug, das dir hilft, dich auf deinen Herrn zu fokussieren, dich auf das Gebet zu fokussieren. Deshalb Gebet und Fasten. Dieses Fasten ist ein Werkzeug, das uns hilft, unsere Gedanken und Gefühle gerade in einer speziellen Situation, in der wir besonders unter Druck stehen, auf den Herrn zu richten. Und es ist meine persönliche Meinung, ich verstehe Fasten heutzutage als etwas weiter als nur den Verzicht auf Essen und Trinken. Warum? In der Zeit, in der Jesus gelebt hatte, gab es nicht viele Dinge, die den Menschen in Beschlag nehmen konnten. Auch da war das tägliche Leben ständig in Beschlag genommen, aber vor allem durch die Sorge um Essen und Trinken. Für uns heute in der Zeit, wo wir iPhones haben und Netflix und Einkaufszentren und tagtäglich ausgefüllt sind mit unserer Arbeit, mit Begebenheiten, mit Menschen um uns herum. Es wirken ganz andere Dinge auf uns, die uns beherrschen. Wohlgemerkt, es sind gute Dinge, die wir begeistert feiern dürfen. Aber wenn wir nicht aufpassen, sehen wir uns ganz schnell, dass wir von diesen Dingen so in Beschlag genommen werden, dass es schwer ist, gerade da, wo es besonders nötig ist, uns auf unseren Herrn zu fokussieren. Und deshalb kann es Situationen geben, in der es besonders erforderlich ist, dass wir auf Dinge verzichten, weil wir wissen, das hilft uns, uns auf Jesus auszurichten, ins Gebet zu gehen, um ganz praktisch Gott in die Situation hineinzunehmen, in denen wir stehen. Und in dieser Situation steht ein jeder von uns. Das können vielleicht Veränderungen im Leben von Menschen sein, die mit uns gehen. Das können persönliche Bedrängnisse oder Herausforderungen sein. Und wir entscheiden uns dann, wenn wir verstehen, dass unsere Fähigkeiten nicht ausreichen, wir entscheiden uns dann dafür, dass wir in das Gebet gehen. In dieser speziellen Sache, in dieser speziellen Situation besonders den Herrn suchen und von ihm erwarten, dass er in diese Situation hineinwirkt. Und diese Art des Betens und Fastens, finde ich, ist dieselbe Art, die wir bei Mose begegnen. Wie geht das nämlich weiter? Als Mose merkt, und wo wir sagen, hey Herr, das ist doch eigentlich selbstverständlich, kein Mensch kann den ganzen Tag die Arme zum Gebet oben lassen. Als Mose merkt, dass er schwach wird, dass seine Arme schwer werden, geschieht Folgendes. Als Mose die Hände schwer wurden, holten Aaron und Hur einen Stein herbei. Den legten sie unter ihn, sodass Mose sich setzen konnte. Aaron und Hur stürzten seine Hände, der eine rechts, der andere links. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Wir lesen eigentlich so eine ganz praktische, fast so ein witzig wirkende Situation, die Mose aber dabei hilft, sich auf Gott auszurichten, seine Hände weiterhin zum Gebet oben zu behalten. Es kommt ein Stein, wird mit Mose und Hur bringen einen Stein und Mose kann sich setzen, sie stützen seine Hände. Ganz praktisch. Und das bedeutet dann auch für mich, dass ich vor der Herausforderung stehe, ganz praktisch zu überlegen, was hilft mir, eine Situation vor den Herrn zu bringen. Ganz praktisch. Ich weiß nicht, was für dich diese Stütze ist, die sein kann, die dann deine Arme oben halten können, die dir helfen, dich auf den Herrn auszurichten. Vielleicht tatsächlich mal eine Stunde das Smartphone auszuschalten oder auf Essen und Trinken zu verzichten oder was auch immer. Durch Fasten und durch Beten. Das Fasten führt dich in die Gemeinschaft mit deinem Herrn und hilft dir, den Kampf, in dem du gerade stehst, vor dem Herrn auszubreiten, ihn zu durchbeten, ihn zu bitten, dass er dir seine Perspektive schenkt, um aus seiner Sicht auf die Dinge zu schauen, denen du gerade gegenüberstehst. Und wenn wir uns dazu entscheiden, zu beten, vielleicht zu fasten, auf Dinge zu verzichten, weil wir in einer besonderen, bestimmten Situation wirklich unter starkem Druck stehen, dann werden wir nicht übergeistlich dabei. Wir fangen nicht an, irgendwelche übergeistlichen Verhaltensmuster oder Aktivitäten zu leben, die total unpassend sind. Was meine ich damit in dieser Begebenheit um Mose und Amalek? Wird uns zum einen total dramatisch, drastisch vor Augen geführt, was passiert, wenn Mose aufhört zu beten. Gleichzeitig lesen wir dann aber folgenden Vers. Josua, Vers 11, besiegte die Amalekiter. Josua besiegte die Amalekiter und ihr Kriegsvolk mit scharfem Schwert. Beides gehört zusammen und ich bin ehrlich gesagt auch richtig froh, dass dieser Vers auch hier in diesem Kontext steht. Gott hätte Josua und seine Soldaten nicht gebraucht. Er hätte direkt eingreifen können, Feuer vom Himmel fallen lassen können oder seinen Engel schicken, hat er in anderen Schlachten getan, um die Amalekiter zu vertreiben. Und Arthur hat das schön am Anfang erklärt, in diesem Kampf war das nicht so. In diesem Kampf hat Gott von seinen Kindern erwartet, dass sie kämpfen. In dieser Schlacht hat er ihnen den Kampf nicht erspart. Und das ist ganz oft so, wenn Gott wirkt. Nicht immer, aber ganz oft wirkt Gott durch andere Menschen. Er wirkt durch, hier in diesem Fall wirkt er durch den Kriegsplan, den Josua gemacht hat, durch die Fähigkeiten der Soldaten, durch ihre Ausrüstung, durch das Wissen von Generationen, die vorher vorausgegangen sind, die wussten, wie man Schwerter schmiedet und das, dieses Wissen an ihre Nachkommen weitergegeben haben. All das gebraucht Gott, um zu wirken. Menschen. Gott gebraucht Menschen, um zu wirken. Zusammenhänge, deine Fähigkeiten, Kompetenzen, Dinge, mit denen er dich ausgestattet hat. Wir geben das nicht einfach ab, wenn wir beten. Beides gehört untrennbar zusammen. Einmal, dass wir damit rechnen, mit diesem unmittelbaren Wirken des lebendigen Gottes bis in unsere kleinsten Situationen des Lebens hinein. Aber dann auch dieses konkrete Wirken durch Menschen, durch Ressourcen, die wir zur Verfügung haben und mit denen wir ausgestattet sind. Und zum Schluss dieser Predigt vielleicht noch ein Gedanken. Und vielleicht ging es dir so, während du diesen Worten heute gefolgt bist. Vielleicht findest du dich jetzt in diesem Gedanken wieder, dass du sagst, hey, genau so habe ich es gemacht. Vielleicht erinnerst du dich an Situationen und du realisierst, hey, ich habe alles richtig gemacht. Ich hatte alles richtig gemacht. Ich habe gebetet, ich habe gefastet, ich habe den Herrn mit hineingenommen, ich habe dem Herrn vertraut und es ist doch nicht so gekommen. Es ist ganz anders gekommen. Und auch da bin ich mir sicher, manchen von uns ist das sehr vertraut. Und das kann sehr schmerzlich sein. Es ist ein ziemlich Runterziehen, auch die Motivation rauben, gerade was Gebet angeht. Und ich werde heute nicht der Versuchung verfallen, darauf irgendeine billige Antwort zu geben. Nur das Eingeständnis, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Es bleibt nichts anderes, als mir bewusst zu machen, dass es bei Gott keinen Automatismus gibt. Wir schließen mit Gott keinen Handel ab, wenn wir uns entscheiden zu beten. Wenn er Gott ist, und das ist er, dann gehört ihm auch das letzte Wort zu einem jeden von uns, zu jeder Situation unseres Lebens und auch zu jedem Leben der Menschen, die wir lieben. Und dann bleibt auch nichts anderes, als auch diese Wunde zu Jesus zu bringen und dieses Kreuz auf uns zu nehmen, täglich, und von ihm die Verantwortung erwarten und diese Verantwortung ihm überlassen, dass er diese Wunde heilt. Unser Kreuz, dieses Kreuz der unerfüllten Gebete auf uns zu nehmen, täglich, und versuchen, ganz dicht hinter Jesus zu bleiben. Und wenn wir das machen, dann werden wir uns in guter Gesellschaft wiederfinden. Zum Beispiel in der Gesellschaft von Abraham und Isaak, die auch ihre Zusagen hatten und die doch nur diese Zusagen, die der Herr ihnen versprochen hatte, aus der Ferne grüßen durften. Oder wir werden uns in der Gesellschaft von Jakob wiederfinden, der in einer seiner dunkelsten Stunde realisiert, dass er all der Güte und Treue des Herrn nicht würdig ist. Und wir werden uns in der Gesellschaft von Paulus wiederfinden, der genau das gemacht hat, wie Mose, der seine Hände emporgehoben hat und Gott dreimal gebeten hat und dessen Gebet nicht erhört wurde. Der aber dann diese wunderbaren Worte, dem diese wunderbaren Worte zugesprochen wurden, lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade, denn wenn du meine Gnade brauchst, dann kommt sie in deiner Schwäche voll zur Geltung. Und auch das werden wir erleben, wenn wir uns auf dem Weg zu machen, zu beten, Gott zu suchen in den Bedrängnissen, denen wir gegenüberstehen. Wir werden Siege erleben und wir werden vielleicht wie Petrus diese Erfahrung machen, dass das Gebet uns trägt, uns befähigt, auf dem Wasser zu gehen, aus dem Boot zu steigen. Aber wir werden auch Niederlagen erleben. Wir werden realisieren, dass wir nicht genug gebetet haben, dass wir nicht in den Riss getreten sind, in den wir hätten eintreten sollen. Und dann wird es wichtig sein, dass wir unseren Blick auf seine Barmherzigkeit und auf seine Gnade richten. Dass wir uns, wie es einmal jemand gesagt hat, von der Gnade verschlingen lassen. Und dass wir dann uns auch bewusst machen, dass Gott niemals, nicht einen Zentimeter von den Plänen, die er für unser Leben und für das Leben der Menschen um uns herum, für diese Gemeinde hat, dass Gott nicht einen Zentimeter davon abrücken wird. Am Schluss reicht er Petrus seine Hand und holt ihn aus dem Wasser. Am Schluss heilt er diesen Jungen völlig unabhängig von den Gebeten seiner Jünger und von ihrer Fähigkeit, die Dinge recht zu beurteilen. Und am Schluss wird es auch nicht darum gehen, was durch unsere Gebete erreicht worden ist oder nicht erreicht worden ist, sondern nur noch darum, dass wir die Stimme dessen hören, dass wir uns danach gesehnt haben, seine Stimme zu hören, der uns zuspricht: Gut gemacht, du treuer Knecht. Du bist in dem Wenigen treu gewesen. Du bist in dem Wenigen treu gewesen. Darum geht es, wenn wir den Auftrag haben, zu beten, treu zu sein. Gut gemacht, du treuer Knecht. Du bist in dem Wenigen treu gewesen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Amen. Ich würde euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft und wir bitten, wer kann, dazu aufzustehen.